Hey Christian, stell dir vor, du findest 2 Millionen Dollar, aber hinter dir ist der wahnsinnigste Killer aller Zeiten. Was würdest du tun?
Erstmal Tequila! Eieiei!
Ich bin auf der Suche nach Llewellyn Moss.
Waren Sie schon bei seinem Trailer?
Ja.
Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen?
Ja.
Oh Gott, es ist jetzt schon alles so schlimm. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, bei unserer Fortführung der Oscar-Wochen hier in der Kinotagesstätte. Und nein, es ist keine weitere Reihe am Start, auch wenn wir ja zuletzt im letzten Klassiker-Talk Departed unter Feinden hatten, den Oscar-Gewinner von 2007. Und jetzt mit No Country for Old Men, den Oscar-Gewinner 2008. Mal schauen, ob wir das nächste Slumdog Millionär machen. Nein, tatsächlich, No Country for Old Men ist jetzt bei Netflix verfügbar und das war so für uns so die Idee, ja, lass uns noch mal über den sprechen, denn ich habe ihn das letzte Mal und erstmal damals vor 15 Jahren gesehen und Marius kannte ihn noch gar nicht und damit habe ich auch schon angesprochen, mit wem ich diese Folge mache. Hallo, Marius.
Einen wunderschönen guten Tag. Hi.
Was ganz außergewöhnlich ist, dass wir eine Folge zusammen machen. Ne?
Ja, dass das mal passiert, krass, das kam bis jetzt nur ungefähr 200 Mal vor. Wahnsinn. Ja, ich muss dich auch direkt ins Wort fallen. Und zwar, es stimmt nicht ganz, dass ich den Film nicht gesehen habe, weil ich hatte mich gewundert, ich habe den bei Letterboxd bewertet, tatsächlich.
Aha.
Und jetzt kommt alles raus. Hälfte meiner Filme sind gelockt, obwohl nie gesehen. und ich fange den Film an zu schauen und denke mir so, da ist einiges hängen geblieben. Ich habe den mal irgendwann im Fernsehen geschaut. Und wie so viele Fernsehfilme, bleibt da nicht viel hängen, Werbung, ne? Man bleibt zu lange weg, kommt dann wieder zurück, schaltet wieder ein, schaltet mal weg. Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, wobei ich halt bis an Ostern auch sehr viel Fernsehen geschaut.
Die 12 Gebote unter anderem?
Die 12.
10? Die 10.
Die 12 von Halbgebote. Da nochmal unsere Folge zu den Bibel.
Bei den 12 Geschworenen war ich jetzt gerade. Ja, nein. Die
10. Genau, ich habe die 10 Gebote geschaut. La Boom. Was noch? Forrest Gump. Ja. War ein schönes Fernsehwochenende.
Ach, schön.
Ja, das war Ostern. Der Film hat absolut nichts mit Ostern zu tun. Aber wir haben uns trotzdem gedacht, yay, fortführende Oscar-Wochen, irgendwie so können wir es hinbiegen, dass wir mal über den Film sprechen können, der ja nicht nur einen Oscar gewonnen hat, sondern allgemein, würde ich sagen, sehr hoch gehandelt wird. Mhm. Ein moderner Klassiker. Ja. Obwohl er jetzt 17 Jahre her ist.
Ja, tatsächlich schon 17 Jahre. Ja, man hätte jetzt wahrscheinlich Oster mit Eier, weil das ist ein sehr männlicher Film, sagen wir mal so. Das sind sehr viele Männer am Start. Die Frauen nehmen eine etwas untergeordnete Rolle ein in diesem Film. Tatsächlich, ja, 17 Jahre. Ich habe ihn damals mittlerweile 15 Jahre, 14 Jahre gesehen und seitdem wollte ich ihn immer mal wieder schauen und das war jetzt, wie gesagt, die Gelegenheit, der ist jetzt endlich mal wieder in einer der Mediatheken verfügbar bei Netflix, um genau zu sein und war ja quasi die Gelegenheit beim Shop ergriffen, gepackt und durch den Raum geschleudert, die Gelegenheit. Und dann fasse ich doch mal den Plot zusammen. Erstmal spoilerfrei. Ich würde sagen, wir so vorsichtig sind wir ja mit Endspoilern.
Wir werden aber einen Spoiler-Teil brauchen, auf jeden Fall.
Genau. Wir sprechen auf jeden Fall nochmal. Aber für alle, die ihn jetzt nicht gesehen haben, reden wir am Anfang jetzt erstmal kurz darüber, wie wir den abseits dieser ganzen Spoiler-Sachen finden. Der Film spielt 1980 und es sind im Prinzip drei Figuren im Mittelpunkt. Der eine ist Sheriff Ed Tom Bell, gespielt von Tommy Lee Jones. Den hört man größtenteils nur aus dem Off und er kommt an vielen Stellen einfach zu spät, immer an die ganzen Tatorte. Die eigentliche Hauptfigur ist Llewellyn Moss. Josh Brolin spielt den. Das ist ein Lonesome Ranger mit einer Frau zu Hause im Trailerpark. Und der entdeckt zufällig in der Steppe den Ort eines verunglückten Geldübergabe. Da sollte ein Drogenhandel stattfinden, aber stattdessen sind nur noch Leichen da und die Drogen sind auch da. Und er kommt an einen Koffer mit 2 Millionen Dollar. Und hinter ihm her ist jetzt ein Killer, Anton Chigurh, gespielt von Javier Bardem, der angeheuert wird von denen, die das Geld gehörten, das doch bitte zurückzubringen. Aber er macht sich da selber quasi auf die Fährte von Llewellyn, um sich das Geld einfach selber zu schnappen, denn der gute Mann ist ein bisschen wahnsinnig Und sehr gewaltgeil. Und so beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, eine Verfolgungsjagd durch den Süden der USA, die auch kurz bis nach Mexiko rüber geht, überschwappt.
Exacto mundo, sehr schön zusammengefasst. Und ja, wie gesagt, er wird sehr hoch gehandelt. Viele Leute mögen diesen Film und ich würde mal prinzipiell behaupten, dass wir beide das auch tun. Aber zumindest was die Letterboxd-Bewertung angeht, kann ich jetzt schon mal sagen, Christian sieht die ganze Sache deutlich positiver als ich. Unsere Wertungen liegen bei 4,5 und 3,5 von 5. Mhm. Ein Punkt könnte man meinen, Letterboxd-User wissen, das kann ganz schön viel ausmachen und darüber werden wir jetzt diskutieren. Und ich werde da jetzt schon vorab warnen, dass ich wahrscheinlich bei vielen Sachen deshalb sehr die Antiposition einnehmen werde, in dem Film aber trotzdem mag und natürlich auch empfehle. Und sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Aber Christian, warum findest du diesen Film denn so wahnsinnig gut? Gibt es dafür denn irgendeinen Grund oder hast du einfach nach dem Schauen gedacht, das ist schon ganz geil gewesen?
Also zum einen, und das ist mir auch aus meiner ersten Sichtung noch über die Jahre hinweg in Erinnerung geblieben, ist dieser Film einfach in einigen Passagen unfassbar spannend. Also es gab Momente, wo man wirklich den Atem anhält und auch wir haben so nebenbei was gegessen, was gesnackt, beziehungsweise gerade in so einem Moment haben wir uns nochmal quasi eine zweite Portion von unserem Abendessen geholt und haben beide in einem dieser Spannungsmomente aufgehört zu essen, weil es einfach so fucking Suspense war gerade in dem Moment. Zum anderen ist das natürlich, und das ist eine gewisse Hürde und dafür braucht es so eine gewisse, ich sage mal, Western-Affinität, um das wirklich einordnen und genießen zu können. Ansonsten steht man da vielleicht so ein bisschen verloren da. Ist das ja ein Film, der sehr, sehr stark mit so den klassischen Western-Klischees, Sujets, Tropen spielt, sie unterwandert. Wo man jetzt sagen könnte, es ist ein Neo, es ist ein Anti-Western. Ich würde noch, um ja etwas mich intellektuell aufzuspielen, den Begriff Post-Western noch erfinden an dieser Stelle. Drei Figuren, wo man jetzt sagen kann, das ist auch sind the good, the bad, the ugly, ja. Also unser Sheriff, unser Anti-Held Lulin und der Ugly ist natürlich der Killer. Wo dann ganz viel so Western-Versatzstücke sind, ne, Geld, Überfall, es wird geschossen, es gibt eine Art Saloon, und all diese Tropes, diese Klischees werden von dem Film unterwandert und in so ein nihilistisches Korsett irgendwie gepresst und mir gefällt das einfach ziemlich gut. Ich finde das einfach super.
ich bin ja jetzt, was Western angeht, maximal so im Sergio Leone-Bereich noch zu Hause. Mhm. Aber die ganzen klassischen amerikanischen Western habe ich so gut wie nie gesehen, so gut wie keine gesehen. Und das ist jetzt quasi eine, ja, Interpretation in die Neuzeit, beziehungsweise wann spielt er? 80er?
70er, 80er? 80, ja. Ja.
Und soll das Ganze quasi in die moderne Welt ziehen, die ganzen Tropes. Und diese Metaebene hat mir nichts gegeben, so wirklich. Also es war vorhanden, ne, ich hab's erkannt, dachte mir so, ja, okay, das ist halt diese klassischen Western-Motive im Jahr 1980 zusammen mit einem wahnsinnigen Anti-Bösewicht, ne, aber nur, ich hab nur das Gesamtrahmen erkannt, quasi, ich konnte nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hier, das ist der Saloon oder das ist die Bardame, die, und das ist das Kartenspiel, was immer schief geht, also die ganzen Tropes, weil ich halt sehr wenige klassische amerikanische Western gesehen habe, um das wirklich zu benennen. Was, wenn man jetzt, wenn ich so drüber rede, auch mal nachgeholt werden sollte. Wir müssen mal einen Klassiker-Talk über irgendeinen John Wayne-Film oder sowas machen.
Ja, oder? Ich muss sagen, ich bin da auch nicht sonderlich bewandert. Also, wenn überhaupt, ne? Also, klar, die Sergio Leone-Klassiker kennt man so, aber selbst die waren ja damals schon eine Frischzellenkur für den klassischen amerikanischen Western, dieser Italo-Western. Aber man kennt ja einfach diese ganzen Tropes und genau. Klischees, ne? Der Held, der den weißen Hut hat, der Bösewicht, der Schurke, der den schwarzen Hut hat. Dann gibt's ein Shootout am Ende. Und ganz klassische Stereotype auch hier vom gesetzestreuen Sheriff und der Schurke, der mit der Pistole etwas zu locker umgeht und sich an Frauen vergreift und was weiß ich alles, ne?
Und ja, und also, das ist ja auch das so ein bisschen das Merkwürdige, weil Tommy Lee Jones ist ja wirklich Sheriff, ne? Also ja. Er hat ja so einen Sheriff-Stern und das wirkt alles so ein bisschen merkwürdig, wenn da jetzt kein Saloon steht und kein Wilder Westen halt mehr ist, sondern die mehr oder weniger die Neuzeit, und dann wirkt das alles halt so, wie halt dieser Film wirkt, nämlich extrem weird, die Charaktere alle, nicht nur Javier Bardem, der natürlich den Vogel abschießt so ein bisschen, aber alle sind so ein bisschen loco und wirken irgendwie aus der Zeit gefallen, ne, irgendwie auch gar nicht real und Existenz. Und da haben wir eine Sache, nämlich noch gar nicht erwähnt, von wem der Film ist, und das trifft sehr, sehr viel rein in die positive Resonanz quasi, und zwar ist es natürlich von den Coens. Von beiden, meine ich, ne? Ja, in dem Fall.
Ja.
Und was die Coen-Brüder können, wie kaum jemand anders wahrscheinlich, ist Charaktere. Die können halt Charaktere erfinden und von den richtigen Schauspielerinnen und Schauspielern spielen lassen, und das zeichnet auch, wie ich finde, diesen Film aus. Alle Charaktere in diesem Film, bis zu den kleinsten Nebenfiguren, wie irgendeine Empfangsdame, die irgendwie siebenfache Kinn hat und dort einfach nur drum rumsteht, oder irgendein Tankstellenbesitzer, der fragt, was will hier Javier Bardem von mir? Ich soll jetzt Kopf oder Zahl sagen. Also alle reagieren irgendwie auf diese Hauptcharaktere in diesem Film einzigartig und mit starrem Blick und weird, und bei jedem Coen-Film liebe ich die Charaktere. Der neueste Driveaway Dolls von Ethan Coen, auch dort sind diese weirden Nebencharaktere. Ich liebe das einfach, das kann ich mir in tausend Filmen anschauen. Aber hier haben wir halt nicht Driveaway Dolls oder Big Lebowski, also wir haben keine Komödie, ne?
Nee.
Sondern
das genaue Gegenteil. Ja.
Wir haben ein bierernstes Drama, Thriller, Mischmasch. Das nur sehr, sehr selten Humor hat. Und wenn, dann ist der, wie gesagt, so Situation, oder ja, einfach die Weirdness der Situation macht dann so ein bisschen den Humor aus.
Es gibt so ein bisschen makabren, ja, Humor, der auch inszenatorisch daherkommt, ne? Also ein Charaktertod, ich sag jetzt, ich will jetzt nicht genau verraten, welchen, beim Charaktertod, der kommt so beiläufig, so banal, findet so halb innerhalb des Bildes statt, und dann läuft das Blut durch den Raum, und der Mörder hebt einfach die Füße hoch, damit es nicht seine Schuhe besudelt, dieses Blut. Sowas ist dann schon, geht in den Bereich des Schwarzhumorigen, Makabren so ganz leicht. Aber ja, das ist natürlich, die Charaktere sind hier ganz markant, insbesondere halt der Anton Chigurh von Javier Bardem gespielt, ist völlig drüber. Währenddessen unser Hauptprotagonist, gespielt von Josh Brolin eben, ich weiß nicht, er hat nicht besonders viel Profil, er ist eher so ein funktionaler Charakter, finde ich. Seine Hintergründe bleiben ein bisschen zu offen, sind nicht besonders tief. Man weiß nur, okay, er hat zu Hause eine Frau und seine Mutter ist tot und er mag seine Schwiegermutter nicht besonders. Auch das feiert er so ein bisschen Klischees ab, ne? Und er ist halt einfach auf der Suche nach dem großen Geld, und irgendwie ist das schon, also allein schon diese Reise mit ihm zu machen, wie er von allen quasi verfolgt wird, nicht nur von ja diesem Killer, sondern ja auch noch von mexikanischen Kartell, von anderen Leuten, die dieses Geld wiederhaben wollen, da fällt so ein bisschen die Projektionsfläche, aber diese Projektionsfläche wollen die Coens auch gar nicht schaffen. Ne? Zumal man muss ja auch sagen, das basiert ja hier auf einem Buch von falscher Tab.
J.K. Rowling.
Nee, genau. Von Cormac McCarthy. Und hält sich wohl auch sehr, sehr treu an dieses Buch.
Okay. Ja, okay, kann ich nichts zu sagen. Hab's nicht gelesen.
Ich auch nicht.
Ich glaube, ich will es auch nicht lesen, um ehrlich zu sein. Also,
ich habe nach dem Film Bock bekommen, das zu lesen.
Ja, okay. Ja. Ja, aber es kam mir auch vor, dass so ein paar Dialoge vielleicht oder Geschichten irgendwie so aus so einem Buch stammen könnten.
Das merkst du gerade bei den Sachen gen Ende Tommy Lee Jones, wenn er sich dann nochmal mit ein paar Leuten unterhält, dann wird es schon so ein bisschen, das philosophische Pathos wird ein bisschen viel, und man merkt, okay, das kommt jetzt aus dem Buch. Das ist so ein klassisches Buchkapitel, was dann noch dranhängt, wo jemand ganz viel redet und monologisiert.
Auch die Dramaturgie des Films ist ja sehr eigen, würde ich mal klar behaupten. Also es ist jetzt, man kann nicht die Uhr danach anhalten, wann was passiert quasi. Also so eine Heldenreise ist es, nee, nicht wirklich, würde ich mal glatt behaupten. Also das ist wirklich, glaube ich, eines der wenigen Beispiele, wo man sagen kann, da passt die Heldenreise nicht so sehr drauf. Zumindest umso länger der Film geht, umso weniger noch. Und gerade auch Josh Brolins Figur finde ich deswegen auch so interessant, weil er ist die Hauptfigur, er ist der Gejagte, ne? Man soll mit ihm mitfiebern, aber sympathisch ist jetzt auch anders, ne? Also ja. Das ist jetzt nicht gerade der nette, also ich glaube, das Erste, was man von ihm hört, ist auch irgendwie, dass er ein Mexikaner, der im Sterben ist, kein Wasser gibt, zum Beispiel, ne?
Aber er fährt dann nochmal hin, weil er ihm nochmal Wasser geben will, weil er vom schlechten Gewissen geplagt ist.
Fährt er deswegen nochmal hin?
Ja, klar, der hat sich ja nochmal Wasser eingepackt, um nochmal hinzufahren. Das liegt so deswegen der sonst.
Ja, also, ich habe mich schon gefragt, warum er nochmal hingefahren ist. Ich habe gedacht, das ist einfach so, dieses Täter geht nochmal zum Tatort zurück. an sich kam ich bei manchen Motivationen der Charaktere nicht so ganz hinterher, weil das vielleicht war es auch zu spät, als ich den Film geschaut habe, aber es war.
Ich finde aber auch, das passt so ein bisschen in die Authentizität dieser Figuren, die im Falle von Josh Brolins Figur manchmal so ein bisschen ins Banale kippt, dann wirkt diese Figur schon wieder, das hatten wir, glaube ich, mal eine Jahresrückblicksfolge oder so, wirkt diese Figur schon wieder so menschlich, dass sie irgendwie so ein bisschen egal wird für mich, aber trotzdem auch ihre Skills und so weiter sind dann wieder was sie als Figur herausstechen lässt. Also wenn er da irgendwie mit Gewehr allerhand Schusswaffen dann umgeht und sie sowieso diese ganzen Pläne um das Geld verstecken und so weiter, was ist jetzt genau dahinter, was hat er jetzt da für eine Idee? Man kommt so langsam dahinter, der Film erzählt da im Mittelteil gerade sehr viel übers Visuelle einfach nur.
Und was du natürlich schon angesprochen hast, was neben den ganzen Charakteren und Nebencharakteren das Highlight des Films ist, ist natürlich diese Katz-und-Maus-Jagd. Das ist in manchen Situationen, gerade die Szenen im Hotel oder in diesem Motel, dass wenn die quasi aufeinandertreffen, was relativ zeitig passiert, so nach einer Dreiviertelstunde schon, da hält man wirklich mal kurz das Chipsessen an. Also das ist wirklich wahnsinnig gut inszeniert und macht unfassbar viel Spaß. Auch da in diesen Szenen gerade geht die Zeit weg wie nichts. Der Film geht ein bisschen über 2 Stunden, glaube ich. Und es fühlt sich nicht so an, tatsächlich. Und das gerade wegen diesen Szenen, also diese Shootouts haben erstmal einen relativ hohen Gewaltgrad. Damit muss man klarkommen. Aber sie sind extrem direkt, würde ich sagen. Sie sind quasi in Echtzeit. So ein bisschen, also wenig Schnitte und wenn, dann sollen sie maximal ein paar Schritte kaschieren, ne? Aber sonst hat man wirklich eine Kamera und ein Setting, wo man mittendrin ist, so zwischen den beiden, ne? Und das wirkt einfach wahnsinnig, auch weil der Film immer aus diesen Perspektiven hin und her springt, mal von Javier Bardem, mal von
Josh Brolin?
Josh Brolin, genau. Und eben auch die ganzen Perspektiven sieht und dadurch auch die Charaktere wahrnimmt und dadurch halt eben so ein Gefühl von, ich bin gerade mitten in dieser Geschichte, mitten zwischen diesen 2 Personen vermittelt, was super spannend ist. Nur schade, man hat auch noch Tommy Lee Jones und schade, man hat auch noch Woody Harrelson, die ich in diesem ganzen Wirrwarr nicht gebraucht hätte. Also mir hätte, ich weiß nicht, ob es gereicht hätte für den Film, dann wäre mal 20 Minuten kürzer gewesen, hätte mir persönlich nichts ausgemacht. Aber die 2 Figuren hätte ich nicht gebraucht. Oder an sich die Figuren, die noch, also ich meine, das ist typisch, auch typisch Coen, ne, dass im Laufe der Geschichte immer neue Figuren irgendwie noch rankommen. Und wieder ausscheiden. Also denk an Big Lebowski, wenn Julie Moore das ist.
Ja, es ist auch schon ewig her, seit ich Big Lebowski gesehen habe. Das muss ich auch nochmal nachholen, ja.
Auch nochmal sehen, aber da kommen ja auch irgendwann die Nihilisten und sonstige Leute. Also es ist sehr wirrwarr und Leute sterben einfach mal mehr oder weniger aus dem Nichts. Und das ist halt typisch Coen. Und dafür mag man sie auch. Aber es funktioniert halt bei einer Komödie oder bei einem Film, der einfach auf seine Craziness baut und auf seinen Look and Feel, funktioniert das besser als bei so einem Thriller. Da möchte ich dann schon die Reise zwischen diesen 2 Charakteren sehen und dachte mir bei jeder Szene, wo das nicht vorkommt, könnte ich bitte wieder zurück. Also das hat mich nicht wirklich interessiert und gerade zum Ende hin gibt's halt immer mehr Tommy Lee Jones und nichts gegen Tommy Lee Jones, natürlich toller Schauspieler. Aber ja, auch da hat mich noch am meisten noch seine Frau interessiert, wie die mit der ganzen Situation umgeht, aber sonst war das für mich nicht interessant, beziehungsweise ich wollte was anderes sehen.
Also Woody Harrelson kann man durchaus diskutieren, den hätte wahrscheinlich wirklich nicht gebraucht für diesen Film. Allerdings finde ich seine Rolle im Nachhinein in der Reflexion dann doch ganz gelungen. Bei Tommy Lee Jones bin ich völlig anderer Meinung. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Figur für die gesamte Übererzählung. Ne? Also nicht für die Handlung an sich, für die Geschichte an sich, sondern für das Unterwandern dieser Genre-Konvention, aber dazu kommen wir dann vielleicht noch in Richtung Ende gehen. Was du gesagt hattest, natürlich dieses Wechselspiel der Perspektiven ist ja natürlich ganz entscheidend für die Spannung. Erzählen ist ja auch so die Kunst der Informationsvermittlung aus Perspektiven und so weiter. Und wir wissen ja von Hitchcock, der hat so gesagt, hier irgendwie, was so Wissensstand zwischen Figur und Zuschauer betrifft oder Publikum betrifft. Ne? Also wenn das Publikum nicht weiß, unter dem Tisch ist eine Bombe, dann und die explodiert, dann gibt's eine Überraschung. Wenn es aber weiß, unter dem Tisch ist eine Bombe, dann baut sich Spannung auf. Und hier wird dieses Wissensgefälle auch kommt zum Tragen, dass wir sind quasi im völligen Wissen um die Gesamtsituation, weil wir eben die Perspektive beider Figuren vollständig erleben, aber beide jeweils immer nur, also die beiden Figuren dann jeweils immer nur ihre Perspektive halt haben und ihren Wissensstand, und daraus knüpft sich ganz viel Spannung.
Noch nicht mal, dass wir einen Wissensstand über die Figuren haben, sondern wir haben auch einen Wissensstand um das Genre, um Film an sich, ne, und wir wissen, oder können uns denken, für welche Figuren es gut ausgehen wird und für welche nicht, beziehungsweise wohin die ganze Reise normalerweise verlaufen würde. Und damit spielen die Coens halt auch wahnsinnig gut. Also gerade zum Ende hin unterläuft der Film Erwartungen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, werden wir uns spoilerfrei besprechen. Aber auf jeden Fall kann der Film noch überraschen, ohne dass er jetzt einen Moment hat, wo du da sitzt und denkst, oh mein Gott, der ganze Twist. Gut wird böse, böse wird gut oder so, ne, sondern anders halt. Und genau, wie du schon sagst, diese Suspense kommt halt nicht nur durch, wir wissen um die Story, um die Charaktere, und im Film haben wir mehr Ahnung, sondern halt auch noch als Filmsehende wissen wir vermeintlich mehr.
Und hinzu kommt noch, das können wir, glaube ich, noch ansprechen vom Spoiler-Talk, diese Inszenierung. Ich mag auch diese Inszenierung. Ich meine, wir haben ja Roger Deakins in der Kamera. Da ist natürlich gesetzt, dass das ein wirklich toll aussehender Film ist. Der wurde auch noch analog gedreht. Obwohl das ja schon eigentlich die Zeit der digitalen Filme war. Und wohl auch sehr konzentriert, wenn man sich mal so einig ist. Also Deakins hat gesagt, bei einem Film von dem Format dreht man normalerweise 700.000 Fuß Film. Hier waren es 250.000 Fuß. Also sehr teite Dreharbeiten, gar nicht so ausufernd. Ich finde sowieso, die ganzen Bilder sind sehr klar. Also dieses typische Deakins-Ding, ne, irgendwie auch so sehr starker, eindeutiger Bildaufbau. Dann hat man die Dunkelheit natürlich, was alles so, ist immer so nächtlich und dunkel und düsteres und gelbes Licht und so weiter. Wir hatten es ja schon bei unserer Bond-Reihe, irgendwie, man erkennt mittlerweile ein Deakins-Bild. Oder man erkennt ein Deakins-Bild, wenn man es sieht. Und auch Musik, der Film hat kaum Musik, kaum Musikuntermalung. Ich glaube, 16 Minuten sind nur ungefähr Musikmaterial im ganzen Film drin. Und er lässt auch in diesen Spannungsmomenten Stille zu. Und auch das steigert es ja noch mal weiter.
Ja, absolut. Also du hast quasi nichts. Also der Abspann ist, glaube ich, da schon allein 5 Minuten wahrscheinlich von diesen 16 Minuten. Sonst Die Bilder, ich gebe dir vom Prinzip recht, oder ich gebe dir hundertprozentig recht, die Bilder sind wunderschön. Dafür lässt der Film tatsächlich sie gar nicht so lange stehen. Ne? Also ich hätte manchmal sogar noch mehr gewünscht, dass jetzt der Tote unterm Baum, ne, dieses klassische Western-Motiv irgendwie, dass das sogar noch ein bisschen länger stehen bleibt, ne? Einfach, weil ich es so schön fand. aber der Film ist relativ zackig. Also der lässt jetzt nicht, also die einzelnen Szenen sind jetzt nicht wahnsinnig schnell geschnitten, das meine ich nicht, aber der kommt schon schnell auf den Punkt. Ne? Also man muss da jetzt nicht wahnsinnig lang warten. Einer der wenigen Beispiele von Filmen, wo ich sagen müsste, der kann sogar noch ein bisschen länger gehen, zumindest im Hauptteil und am Anfang. Gegen Ende dann weniger vielleicht. Aber ja, da können wir auch gerne hinkommen, wenn du Lust hast.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, weil die noch nicht gesehen haben und jetzt angefixt sind, bei Netflix gibt's aktuell No Country for Old Men, und wir wechseln jetzt in den Spoiler-Teil.
Si, senor.
Und da gibt's ein bisschen was zu spoilern, das kann man schon sagen.
Genau. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir mal mit dem Spoiler anfangen, der relativ frühzeitig passiert, dem Ableben von Woody Harrelson.
das wäre die groß aufgebaute Figur, die erst so breitbeinig bei dem Geschäftsmann da sitzt, der sein Geld zurückhaben will, dann bei Josh Brolin sitzt und prahlt und sagt, ja, Herr, nur ich kann Ihnen helfen gegen den Anton Chigurh, und dann ein sehr schnelles, sehr unrühmliches Ende findet.
Ich verstehe vollkommen, was sie damit machen wollten. Und es funktioniert vom Prinzip. Also auch die Erwartung wird komplett unterlaufen. Der strahlende Held, der Angebertyp, der jetzt Lucky Luke-mäßig der schnellste Colt im Westen ist, ne, wird einfach auf seinem Sofa erschossen. Er ist nicht mal, der Tod ist noch nicht mal voll im Bild, ne? Also andere Leute, die da umgebracht werden, haben mehr Screentime als Woody Harrelson gefühlt.
Ja, und der auch noch so jammernd wird, das sagt ja auch dann, ne, Anton Schick, also bleiben wir jetzt bei den Rollen oder bei den Schauspielern? Ich verwechsel mal. Ich bleib bei den Schauspielern. Javier Bardem sagt ja dann auch so, hör auf, du machst es nur noch jämmerlicher, als es ohnehin schon ist.
Ja, und er sagt halt 5 Minuten vorher quasi noch so, ja, mit dem kannst du nicht verhandeln und das ist halt ein Wahnsinniger und mit dem kannst du kein Geld anbieten oder sowas, ne? Und jetzt macht er genau dasselbe, weil er halt...
Der tötet dich nur, weil du ihn genervt hast.
Ja, genau. Und ja, das ist... Ja. Javier Bardem interessiert das ein Scheiß. Das fand ich auch noch vollkommen okay, auch weil mir die Figur von Minute 1 auf dem Sack ging. Hab gedacht, ja, jetzt ist er weg, wunderbar. Sehr schön, auch wenn ich Woody Harrelson an sich sehr gerne mag. Aber das hätte mich noch mehr genervt, wäre der jetzt wirklich der Held oder so. Und am Ende gibt es ein Shootout. Mehr gestört hat mich da schon das Ableben von guten Josh Brolin, der... Ja, sehr überraschend stirbt, würde ich sagen. Also der ganze Film, er ist die Hauptfigur, das ist seine Reise und er wird von Tommy Lee Jones einfach tot aufgefunden. Ne?
Ja.
Und wäre das hier Tommy Lee Jones Film und man sieht alles aus seiner Perspektive, dann wäre das auch sehr gut inszeniert worden. Hier, ich weiß, dass es extra ist natürlich, aber das fand ich ein sehr unrühmliches Ende für eine Hauptfigur.
Das soll es auch sein.
Ja, natürlich.
Das soll ein unrühmliches Ende sein. Und hier soll nicht der große Heldentod inszeniert werden und die große Tragik, so dass der wird ja von auch so einem Mexikanern, von so einem Kartell, ich glaube von dem Kartell, was halt eben die Drogen geliefert hatte zu diesem Deal, wird er erschossen und man sieht nur noch, während die Polizei ankommt, wie halt die Typen da fliehen in ihrem Auto. Und das soll uns hier. Also dieser Film verweigert uns bewusst den großen, rühmlichen, tragischen Tod seiner Hauptfigur und zeigt uns stattdessen, wie banal dieses Sterben ist. Auch ein bisschen in der Figur von Woody Harrelson, aber noch mehr in der von Josh Brolin. Halt einfach, okay, du wirst halt, du bist am ungünstigsten Ort, jemand findet dich, der dich verfolgt, du kriegst eine Kugel und du bist tot. Und so kommt der Tod ja auch für viele Figuren hier in diesem Film, nicht hier irgendwie die exorbitanten Shootouts und noch jemand liegt im Sterben und darf noch einen langen Monolog halten, sondern da wird halt ein, zweimal geschossen und dann ist man halt tot so. Und das geht zu jeder Figur in diesem Film.
Absolut, aber jeder Tod irgendwie ist vorher interessant inszeniert, ne? Oder irgendwie, ich will nicht sagen, cool inszeniert, aber zumindest irgendwie vom Bild oder vom Aufbau der Stimmung oder wie halt Javier Bardem durch die Gegend schlendert mit seinem Bolzenschussgerät dort. Das hat irgendwie was sehr Eigenes und einfach, wo man ja so autounfallmäßig einfach sehr gerne hinschaut. Oder man hat halt wie die beiden in den Hotelszenen ein fantastisches Shootout einfach. Also ich weiß, dass dieser Film Tode und Gewalt und sowas extrem toll inszenieren kann und er verweigert es mir beim letzten Tod in diesem Film oder bei der Hauptfigur. Das fand ich einfach schade. Aber ich hätte es einfach gerne gesehen, weil ich weiß, dass der Film das kann. Und dass es eine Stärke des Films ist. Also ich fand es einfach aus filmischer, aus Unterhaltungssicht irgendwie ungenügend oder enttäuschend.
Ja,
genau. Ich hätte es einfach sehr gerne gesehen. Und dann tröpfelt der Film aus.
Genau. Und das ist auch mein Punkt, warum ich ihm nicht quasi volle Punktzahl gebe, sondern ich finde tatsächlich am Ende gerät er ein bisschen in Schlingern. Ich will nicht sagen in Stolpern, aber in Schlingern so ein bisschen wird er langsamer und man weiß nicht so wirklich, wo will das jetzt alles hin. Auch wenn er zum Ende noch mal so einen kleinen Höhepunkt setzt mit Javier Bardems Besuch in Anführungsstrichen bei der Frau von Josh Brolin. Ich finde, das ist auch noch mal so ein wirklich starker Moment, weil da auch die einzig wirklich präsente Frauenfigur in diesem Film oder die, ja, man hat noch ein paar Zeilen von Tommy Lee Jones' Frau und von dieser Tresendame dann, ne? Aber man muss schon sagen, Josh Brolins Frau ist die einzige, die ein bisschen mehr Profil hat, bekommt in dieser männerdominierten Welt. Und sie ist dann diejenige, die Javier Bardem die Stirn bietet, ja? Die natürlich auch, du merkst, okay, die ist in Panik, die weiß, die wird jetzt sehr wahrscheinlich gleich sterben. Und dann kommt er wieder mit seinem, sagen Sie, Kopf oder Zahl und ich mache dein Leben davon abhängig, wie die Münze fällt und sie sagt halt einfach, nee, mach ich nicht. Ich mach bei deinem Spielchen nicht mit und ihn bringt das wirklich so leicht auf die Palme. Und diesen Moment finde ich nochmal sehr, sehr stark.
Der Moment ist stark, aber der Autounfall danach, auch das soll, weiß ich nicht, der Böse wird halt, also dieses Übermonster, der wird gejagt, der wird angeschossen, er wird verfolgt und sowas, das macht ihm alles nichts und dann so ein trivialer Autounfall quasi, da siecht er dann dahin. Soll mir wahrscheinlich auch irgendwas sagen. Wäre mit Pferden früher nicht passiert, im Western.
Nein, das, ja, nee, das nicht. Nein, ich glaube auch einfach, die Komponente des Zufalls spielt in diesem Film eine ganz, ganz große Rolle.
Ja, auf jeden Fall.
Ne, also, das ist ja auch etwas, was unser Leben bestimmt. Ich meine, sehr viele Filme, große Erzählungen erzählen uns immer von das Schicksal und das, muss man sagen, aber die Tatsache ist, sehr viele Dinge im Leben hängen vom Zufall, vom Glück oder Pech ab, ne? So auch, dass zum Beispiel Josh Brolin eben am Anfang über diesen Transport stolpert, dass er aus sehr vielen Situationen mit Glück herauskommt. Und hier hat halt unser Killer, unser psychopathischer Killer am Ende nochmal Pech, beziehungsweise dann auch Glück, weil er noch irgendwie davon kommt.
Ja, aber der Zufall ist nicht förderlich dem Spannungsbogen. Und so auch Tommy Jones, der dann in Rente geht und irgendwie nochmal so einen alten Kumpel besucht und sich Geschichten austauscht. Und dann bei seiner Frau sitzt, das auch ein netter Moment, wenn sie sagt, so hier, ich kann nicht deinen Tag für dich planen, so, und dann sitzt der alte Cowboy halt oder der alte Sheriff dort und weiß nicht, was er mit dem Tag anfangen soll, wenn er keine Bösen jagen kann, ne? Das gleichzeitig weiß Tommy Jones Figur, weil er ist ein ganz smarter Mensch, dass er das nicht ewig machen kann, weil er dann sterben würde. Also das ist ja so sein Redemption oder seine. Er weiß, er muss austreten, weil sonst findet er den Tod, mehr oder weniger. Mhm. Und ich verstehe es alles und ich weiß, ich kann mir vorstellen, warum das so gemacht worden ist, nur gefällt es mir einfach nicht. Also es ist einfach so ein Auströpfeln und zugegeben, ich war ein bisschen müde, als ich den Film geschaut habe, aber das war dann auch so, ach, das ist jetzt das Ende? Nee, irgendwie hätte ich mir da schon noch was anderes vorgestellt. Also ein Aufeinandertreffen von Tommy Jones und Javier Bardem zum Beispiel kommt ja gar nicht vor, was ich sehr gerne gesehen hätte, aber das verweigert einen der Film auch absichtlich, weil natürlich kamen die Coens auch da drauf, das zu machen, wahrscheinlich, ne? Also das sind großartige Filmemacher, die werden auch auf die Idee gekommen, ist, naja, eigentlich müssten wir jetzt die beiden aufeinandertreffen lassen und weiß ich nicht, Tommy Jones Figur ist ja auch so ein bisschen mentormäßig unterwegs, eigentlich, so vom Alter her. Eigentlich müsste der sterben auch und so. Sie verweigern sich aktiv den Tropes und den Erwartungen, was aller Ehren wert ist und rauskommen ist ja auch ein super Film. Aber da muss man halt auch damit leben, dass manche Entscheidungen zumindest mir einfach nicht gefallen haben. Ich weiß, es ist ein harter Schlag für die Coens, wenn mir das nicht gefallen hat.
Die werden ihr gesamtes Lebenswerk überdenken, nach deinen Worten. Nein, ich sehe das vollkommen. Auch bei mir kam auf der Couch, also von neben mir auf der Couch, kam dann so als der Abspann an, wie das war's jetzt. Weil er halt so völlig antiklimatisch ist am Ende und eben nicht das große Finale bietet, sondern halt diesen ja seltsamen Unfall, der auch nochmal, also der wirklich schmerzhaft ist, der Arm guckt raus und so weiter. Und, ja. Und vorher, man weiß ja auch nicht, hat er jetzt nun die Frau getötet oder nicht? Er deutet es an, indem er wieder diese typische Geste macht, weil er guckt sich unten auf die Schuhsohle, was er vorher immer gemacht hat, wenn irgendwo Blut geflossen ist. Aber so klar, so völlig eindeutig ist es auch nicht, ob er jetzt die Frau getötet hat oder im Leben gelassen hat. Das verweigert er, dann verweigert er quasi den Tod. Der Bösewicht kommt gerade so schwer verletzt noch davon. Und es ist alles so highlightarm und wie gesagt antiklimatisch am Ende irgendwie. Er fadet so aus mit auch diesen zwei oder mit dieser einen Geschichte, mit diesem Monolog von Tommy Lee Jones, wo er hat von seinem Vater geträumt und so weiter. Und das ist auch ein Ende, wo man die Bücherwurzeln, glaube ich, sehr gut merkt.
Ne? Das hört sich weiß, okay, an wie so ein Epilog aus so einem Buch.
Genau, wie so ein, es ist, genau, Epilog ist schön, ja. Und das auch. Genau mit diesem Wort, mit dem Tommy Lee Jones seine Geschichte beendet, so, das sind doch die letzten Worte des Buches, so fühlt sich das an. Hm. Ist ja auch mal einfach so ein Punkt, der hinterlässt einen so nochmal auch mit so einem Nachdenken und auch was für das mitgeben, ne, so, aber dieses klassische filmische, wie auch für den Western, diesen Paukenschlag und alle reiten glücklich in den Sonnenuntergang, das gibt da halt nicht, sondern irgendwie so, nihilistisch, pessimistisch irgendwie, es ist halt alles nichts wert und der alte Mann sitzt jetzt da zu Hause bei sich in der Küche mit der Zeitung in der Hand, versteht die Welt nicht mehr, versteht die jungen Leute nicht mehr, ja, also die tragen jetzt ja alle irgendwie bunte Haare und Fingernägel und so weiter, das kommt, glaube ich, vorher nochmal, wird das erwähnt, ne, und deswegen ja No Country for Old Men, irgendwie die ganzen alten Helden sind halt auch nichts mehr wert, deswegen sage ich diese
Figur. Die ganzen alten Figuren, nicht nur die Helden, genau, sondern die ganzen, alle genau. alten klassischen Westernhelden haben in der Moderne nichts mehr zu suchen quasi. Ja,
das genau, genau. Und deswegen sage ich, diese Figur von Tommy Lee Jones ist für die Handlung völlig irrelevant. Die kann man rausstreichen und der Film wäre genauso abgelaufen. Aber für die große übergreifende Erzählung und für dieses ganze, wir dekonstruieren hier den Western bis auf seine Atome quasi, dafür ist der super wichtig.
Ja, aber ist halt die Frage, wie man so einen Film schaut, ne, oder was man von so einem Film erwartet. Und ich meine, er hat ja trotzdem noch eine gute Geschichte und er ist interessant genug, auch die Figuren und sowas, dass er jetzt nicht nur von seiner Metaebene lebt, ne, ist jetzt nicht so ein nicht ein Film, den man nur schauen kann, wenn man 30 schon Wayne Western vorher gesehen hat und das Ganze wird jetzt dekonstruiert, ne? Weiß ich nicht, ja, genau. Mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein. Aber es ist gerade zum Ende hin, auch der Humor wird kurz vorm Showdown noch mal ein bisschen höher durch diese Schwiegermutter, die dann irgendwie noch so eine verrückte Tante ist, die sich über alles beschwert, oder andere Figuren, die dort auch so ein bisschen Craziness reinbringen und der Film switcht dann relativ schnell zwischen diesen, gerade hat noch die Tante über irgendwas sich beschwert oder die haben über die Punker geredet, die jetzt hier rumlaufen und hättest dir das vorgestellt, Günther, vor 20 Jahren war das noch nicht so. Und zu Schnitt, da liegt die Hauptfigur tot am Boden. Ne? Und ich persönlich habe ja immer so, es ist jetzt nicht so extrem wie bei, weiß ich nicht, Jojo Rabbit oder so, aber es ist trotzdem, du guckst mir gerade an, das ist mein Vergleich.
Ja, nee, ich muss auch mal, ich weiß immer noch nicht so wirklich, was dein Problem mit Jojo Rabbit ist, aber okay.
Ja, der Wechsel zwischen Humor und Ernsthaftigkeit ist sehr, sehr schnell bei Jojo Rabbit und hier ist der Wechsel zwischen weirden Charakter, alles ist irgendwie crazy, zu bitterbösem Drama, Pessimismus auch sehr schnell, gerade zum Ende hin, was mir dann auch so ein bisschen sauer aufstieß, sagen wir es mal so. Ja. Oder was mich abgehalten hat, dann wirklich irgendwas zu fühlen, ne? Was der Film dann auch wieder mit seiner Kälte vielleicht auch so ein bisschen will. Ja. Ne? Aber ja, da drehen wir uns im Kreis, wie gesagt, das ist halt so ein
Erlebt von Gefühlsding. Beiden.
Genau, so ein Gefühlsding. So ein Gefühlsding, okay. Ja, so ein Vibe-Film.
Ja, man muss es halt fühlen, ja, wie ein Vibe-Film. Und schon wieder so ein Vibe-Film, hä? Wir sollten mal eine Folge über Vibe-Filme machen.
Auf jeden Fall, nehmen wir das Essay von Patrick Williams als
Genau, genau. Als nein, da müssen wir nochmal Miami Vice gucken von Michael Mann.
Die habe ich schon nie gesehen.
Ja. Oh Gott, ich habe den nicht in guter Erinnerung.
Ja, wir hatten jetzt Michael Mann einmal im Jahr im Podcast, das muss reichen. Das muss reichen. Aber ich sehe schon, wenn wir über Michael Mann und vergangene Folgen reden, dann haben wir soweit alles erzählt, würde ich sagen.
Yep.
Das war unsere Folge zu No Country for Old Men und eure Meinung würde uns natürlich auch sehr interessieren. Könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr wollt. Ansonsten sind wir auf Instagram und Twitter unterwegs als Kinotagesstätte. Dort gibt's immer ihr erfahrt, dass neue Folgen rauskommen und ab und zu gibt's mal so kleine Schnipselchen und lustige Einminüter. Gut. Ansonsten vielen Dank, ihr könnt uns auch bewerten und sonst was, wisst ihr schon, macht ihr schon, bestimmt. Dankeschön fürs Hören, danke Christian
nötig. Fürs Mitmachen. Danke dir ebenfalls fürs Mitmachen, fürs Schauen und wir hören uns nächste Woche, ihr lieben Menschen da draußen.
Vielen Dank, ciao, ciao.
Ciao, ciao.